Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Erfülltes Leben. Der Wert des Augenblicks von Friedemann Schulz von Thun.
Dass es dich gibt, ist ein Wunder. Nicht nur, dass du aus der Vereinigung zweier Zellen entstanden bist, deren Aufeinandertreffen absolut unwahrscheinlich war. Nein, diese Zellen haben sich auch noch so oft geteilt, bis aus ihnen Billionen wurden. Und diese Billionen haben sich gemeinsam zu einem Wesen verbunden, das einzigartig ist. Aber trotzdem so wie Milliarden andere, mit denen es seinen Bauplan teilt. Dieser Bauplan ist das Produkt einer milliardenlangen Geschichte des Werdens und Gewordenseins. Vom Einzeller zum Fisch, zur Amphibie, zum Säugetier, zum Menschen, zu dir. Wenn ich dir also sage, du bist ein Wunder, ein Geschenk des Himmels, dann ist das keine fromme Poesie, kein esoterisches Gedöns, sondern evidenzbasiert. Der Erkenntnisstand der modernen Wissenschaft, verbunden mit der ontologischen Paradoxie, dass du das Geschenk und die oder der Beschenkte zugleich bist.
Wenn wir dieses unglaublichen Mysteriums inne werden, wenn wir uns als Ergebnis einer fantastischen Schöpfungsgeschichte, als evolutionäre Sensation und unser Leben als gigantisches Geschenk begreifen, dann enthält jeder Moment unseres Daseins die Möglichkeit, uns mit tiefer Ehrfurcht und Ergriffenheit zu erfüllen. Wohl auch mit Daseinsfreude und Lebensdankbarkeit. In meinem kleinen Modell eines erfüllten Lebens, das mir hilft, und womöglich auch dir, das eigene Leben und das anderer mit verschiedenen Brillen in Hinblick auf Erfüllung zu betrachten, bezeichne ich diese Art der Erfüllung als Daseinserfüllung oder als Erfüllung vom Typus Delta. Die dazugehörige Leitfrage: Inwieweit bin ich mir bewusst und davon berührt, dass mein Dasein an sich Erfüllung ist, in jedem Augenblick?
Obwohl wir nichts vollbringen, erschaffen, erreichen müssen, um Daseinserfüllung zu erfahren, ist sie nicht leicht zu haben. Sorge dich nicht, lebe, ist ein gigantischer Bestseller von Dale Carnegie, vermutlich weil so viele Menschen das ungute Lebensgefühl teilen, von Sorgen belagert und erdrückt zu werden, auf Kosten der Freude, am Leben zu sein. Ich muss nicht erwähnen, dass viele Menschen auch hierzulande objektiv Anlass zur Sorge haben. Gleichwohl sind wohl die meisten von uns weit mehr von Sorgen gepeinigt, als es objektiv betrachtet sein müsste. Das liegt in unserer Natur, ist Teil unseres Menschenerbes. Denn schöpfungsgeschichtlich ist unser Gehirn so konstruiert, dass es seine Aufmerksamkeit, seine Gedanken und Wahrnehmungen auf das potenziell Gefährliche, Widrige konzentriert, auf alles, was auf Regelungs- und Handlungsbedarf hindeutet. Wer in der Vorzeit die Gefahren rechtzeitig vorhersah, konnte länger überleben, Nachkommen zeugen und so zu unseren Vorfahren werden. Sie waren Meister der Daseinsvorsorge.
Wenn du also nachts hin und wieder aufwachst und die Sorgen und quälenden Gedanken über dich herfallen, dir unter die Haut kriechen, sodass du nicht mehr einschlafen kannst, obwohl du den Schlaf bitter nötig hättest, dann ziehe daraus nicht unbedingt den Schluss, dass du psychiatrischer Behandlung bedarfst, sondern dass du ein Mensch bist. Ein Tier mit Sorgenfalten, das sich Sorgen tief eingepflanzt in seinem Wesenskern. Wenn wir das akzeptieren, verlieren unsere Sorgen bereits etwas an Schwere, gewinnen wir vielleicht etwas an Lebensleichtigkeit. Die Tür zu Delta wird ein Stück weiter aufgestoßen. Darauf lässt sich aufbauen.
Zum Beispiel, indem wir uns genauer anschauen, in welchem Modus wir in unserem Leben normalerweise unterwegs sind. Mir ist nämlich aufgefallen, dass die meisten Menschen, mich eingeschlossen, ihr Wachleben überwiegend zweckgebunden verbringen. Sie tun etwas um zu. Wenn ich mit dem Fahrrad zum Rückentraining unterwegs bin, dann ist das Fahrradfahren nur ein Mittel, um zum Ziel zu kommen. Nur ein Mittel um zu. Es kommt darauf an, die Fahrt möglichst schnell, reibungslos und kraftsparend hinter mich zu bringen. Ich empfinde das Fahrradfahren nicht als wertvollen Augenblick meines Lebens, als etwas, was um seiner selbst willen wundersam erlebt und ausgekostet werden kann. Ich erlebe das Fahrradfahren nicht, ich absolviere es, damit das Eigentliche erreichbar wird. Absolvieren ist unser Standardmodus.
Diese planvolle Zielstrebigkeit ist ja auch Teil unserer menschlichen Genialität und unter zwei Voraussetzungen wäre die alleinige Vorherrschaft dieses Modus nicht weiter schlimm. Erstens, wenn die zu absolvierende Vorbereitung immer nur kurz wäre. Aber ich fürchte, dass viele Stunden, Tage, Wochen und Jahre im Modus des Absolvierens, der Gewährleistung des Eigentlichen verbracht werden. Wenn sich ein junger Mensch zu einem Studium entschließt mit der Haltung, ich will da möglichst schnell durch, dann wird das jahrelange Studium zum bloßen Vorbereitungsstadium für das Eigentliche herabgewürdigt. Sicher ist das auch eine Vorbereitungszeit und nichts gegen ein effektives Studium. Aber wenn die Studienzeit nicht auch um ihrer selbst willen gelebt und ausgekostet wird, als etwas, was mit all seinen wundervollen Besonderheiten wahrscheinlich nur einmal im Leben erfahren werden kann, dann ist der möglichst schnell durch Student ein armer Wicht. Oder mit Goethe gesprochen, ein trüber Gast auf Erden. Und womöglich wird er irgendwann seinen erstrebten Beruf ebenfalls nur ausüben, um sich dadurch das Eigentliche zu ermöglichen.
Und was ist das Eigentliche? Jetzt wird es spannend. Wir kommen zur zweiten Voraussetzung, unter der es nicht so schlimm wäre, der Mittelzweckbindung verhaftet zu sein und gewisse Phasen des Uneigentlichen absolvierend zu durchlaufen. Nämlich zur Voraussetzung, dass das erstrebte Eigentliche sich dann auch als solches entpuppt. Aber ach, wenn ich mit dem Fahrrad das Ziel erreicht habe und mit dem Rückentraining beginne, ist das nun das Eigentliche? Keineswegs. Das mache ich auch nicht wieder um seiner selbst willen, sondern auch wieder nur um zu. Das erstrebte Eigentliche entpuppt sich seinerseits als Mittel zum Zweck. Der Modus des Absolvierens verewigt sich. Die permanente Intentionalität erwürgt das bloße Sein.
Wie können wir diesem Mechanismus der Entwertung des Augenblicks, der die Erfüllung vom Typus Delta behindert, begegnen? Am besten, wenn du dich ein bisschen mit unserer Hamburger Psychologie auskennst und vielleicht auch die vorherigen Teile dieser Serie gelesen hast, ahnst du es bereits, indem wir ein neues Mitglied in unserem inneren Team einstellen und aufbauen. Eines, das von der Wundersamkeit und Würde des gelebten Augenblicks berührt wird. Ich nenne mein entsprechendes Mitglied den Augenblickzauberer. Vielleicht wirst du einen anderen Namen wählen, zum Beispiel Schwester Achtsam. Die Lehre von der Achtsamkeit hat eine Verwandtschaft mit dem, was ich hier erkläre.
Mein Augenblickszauberer ist erst seit einiger Zeit mit von der Partie. Er ist nicht der Spielführer, aber hier und da ist er am Ball und verschafft sich Gehör und Geltung im Chor der lebenserprobten und diensteifrigen Mitglieder meines inneren Teams. Er meldet sich etwa, wenn ich mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Rückengymnastik bin. Dann erinnert er mich daran, dass ich vor Zeiten als Fünfjähriger noch nicht die Balance halten konnte und dass ich es irgendwann nicht mehr können werde, zuerst aus Altersgründen und dann in aller Ewigkeit nicht mehr. Und dann würdige ich, dass es jetzt zwischen diesen beiden Ewigkeiten gelingt. Wow! Dass ich durch die Welt sause und weder nach rechts noch nach links kippe und mir den Fahrtwind um die Nase wehen lassen kann. Was für ein Moment!
Und manchmal gelingt es mir auch, dieses neue Mitglied meines inneren Teams bewusst herbeizurufen. Das ist, als ob ich einen mentalen Schalter umlege. Einmal etwa, als ich im Wohnzimmer Zeitung las und mich meine Frau störte, um die Blumen zu versorgen. Meine innere Normalreaktion: Ja gut, hoffentlich ist sie schnell fertig, damit ich in Ruhe weiterlesen kann. Doch mit dem umgelegten Schalter wurde aus der Störung ein fast heiliger Moment. Ich sah die Hortensien in der Vase und ich sah meine Frau, wie sie über die längst vertrockneten, aber doch in voller Pracht leuchtenden Blüten staunte und sich freute, mich darauf hinwies, wie sie halb den Blumen und halb mir ein Lächeln schenkte. Und ich dachte, was für ein wunderbarer Moment in meinem Leben. Wenn ich einen Film über mein Leben drehen würde, dann müsste diese Szene darin vorkommen.
Der Umzu-Mechanismus der Entwertung des Augenblicks hat einen nahen Verwandten mit ganz ähnlicher Wirkung. Ich nenne ihn die Sollwertschraube. Mit dieser Metapher ist gemeint, dass ich alles, was in meinem Leben gegeben ist, alles, was passiert, alles, was in mir, an mir und um mich herum geschieht, sogleich kontrastiere mit dem, was sein soll oder sein sollte. Auf jeden Ist-Zustand wird in einem geistigen Automatismus ein Soll-Zustand draufgeschraubt. Banales Beispiel: Es hängt ein schönes Bild an der Wand und zack, fällt mir auf, es hängt ein wenig schief. Es müsste rechts ein wenig höher gerückt werden. Oder in unserer Elternrolle. Als Mutter oder Vater haben wir etliche Sollvorstellungen im Kopf, wie unser Kind zu sein hat. Artig, lebensfroh, fleißig, ehrgeizig, mitteilungswillig, gut integriert mit Freundinnen und Freunden, frohgemut, mit viel Freude an frischer Luft und Bewegung. Wenn wir unser Kind betrachten, sehen wir nicht das Wunder, das es ist, sondern zuerst und vor allem die Abweichungen von diesen Sollwerten.
Dies ist eine erstaunliche Fähigkeit und Eigenart des Menschen, dass er zeitgleich mit dem Wahrgenommenen auch die Abweichung vom Soll entdeckt. Diese Diskrepanzwahrnehmung ist ein Segen und ein Fluch. Ein Segen insofern, als sie uns befähigt und motiviert, Fehler zu korrigieren, aus dem Vorhandenen etwas Mögliches und Wünschenswertes zu machen, die Welt und das Leben als etwas aufzufassen, was nach Gestaltung verlangt. Sie lässt uns zu Schöpfern, Gestaltern, Erfinderinnen und Erziehern werden. Denn ja, Erziehung braucht auch Führung und Konfrontation, auch partnerschaftliche Auseinandersetzung mit dem Ziel eines guten Miteinanders.
Ein Fluch, weil sie die Gefahr der Entwicklung eines defizitären Lebensgefühls in sich trägt. Okkupiert vom Defizitären bin ich außerstande, das, was ist, als etwas Interessantes oder Wertvolles zu empfinden. Die Schönheit des Bildes entgeht mir, nur weil es schief hängt. Und statt mich an meinem kleinen Wunder zu erfreuen, meinem Kind, sorge ich mich immer nur um seine Entwicklung und würge diese überdies vielleicht ab, weil ich auf Biegen und Brechen versuche, es nach meinem Sollbild zu formen. So behindern wir nicht nur unsere eigene Delta-Erfüllung, sondern erschweren es auch unseren Kindern, das zu entwickeln, was sie zutiefst ausmacht und als Möglichkeit in ihnen steckt. In meinem kleinen Modell eines erfüllten Lebens nenne ich diese Art der Erfüllung Selbsterfüllung oder Erfüllung vom Typus Omega. Dazu mehr im nächsten und letzten Teil dieser Serie.
Unsere Sollhaltung braucht also unbedingt eine Gegenhaltung, eine, die sie kontrastiert, uns die andere Seite vor Augen führt. Es wird Zeit für, du ahnst es, ein weiteres Mitglied im inneren Team, den Bruder oder die Schwester, Würdigung. Dieses Mitglied hat Argusaugen für die positiven Qualitäten, die auch zu entdecken sind. In meinem Leben war Bruder Würdigung eine späte Errungenschaft. Dieses Teammitglied braucht ein wenig Übung, um sich aufzubauen.
Eine schöne Schule der Würdigung ist dem Modell des Werte- und Entwicklungsquadrates immanent. Nehmen wir als Beispiel das Wertequadrat zur bürgerlichen Tugend Sparsamkeit und der beklagenswerten Eigenschaft des Geizes. Der Geiz wird hier erkannt als des Guten zu viel von etwas, was unbedingt gewürdigt werden kann, des Guten zu viel von der Sparsamkeit. Der Geizhals ist sparsam und gleichzeitig ist er erfreulich davor gefeit, der Untugend auf der Gegenseite zu verfallen, der Verschwendung. Die Würdigung entsteht hier aus der mentalen Doppelbewegung, nach links oben und nach rechts unten.
Ein paar Übungen in diesem Sinn und Geist gefällig? Wenn du magst, liebe Hörerin, lieber Hörer, kannst du jeweils nach dem ersten Satz die Augen schließen und überlegen, welches Wertequadrat dir hier passend erscheint und welche positive Qualität du links oben und welche negative Qualität du rechts unten eintragen würdest.
Jemand ist faul wie die Sünde. Immerhin kann man würdigen, dass er selbstfürsorglich seine Ressourcen schont und dass er jedenfalls nicht in Gefahr ist, sich übermäßig zu verausgaben und als Workaholic zu enden. Jemand ist ein wortkarger Muffel. Immerhin beherrscht er die Tugend, sich zurückzuhalten, und man muss jedenfalls nicht damit rechnen, dass er einen permanent voll labert. Jemand ist bekannt für seine beißende und verletzende Kritik. Immerhin ist das jemand, der die ehrliche Konfrontation nicht scheut, und jedenfalls ist er alles andere als schleimig. Eine Schülerin ist aufmüpfig. Immerhin ist da ein starker Eigensinn erkennbar, und sie ist alles andere als eine angepasste graue Maus.
Dieser Blick mit der Würdigungsbrille eignet sich nicht nur für die Betrachtung anderer Menschen. Wir können durch diese Brille alles, was uns umgibt, in Augenschein nehmen. Ich fahre mit dem Fahrrad zum Bahnhof. Fantastisch! Es gab Leute vor mir, die das Fahrrad erfunden, und es gab welche, die es gebaut haben. Ist doch großartig! Die S-Bahn kommt. Die Fahrerin ist offenbar gesund und früh aufgestanden, um mich zu fahren. Generationen vor mir haben schwer geschuftet, um all die Gleise zu bauen. Alles ist schon da, um mir dienstbar zu sein. Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, schrieb Schiller. Im Gegenteil, schon über 6000 Mal bin ich im Institut wohlbehalten angekommen. Kann man ja wohl auch erwarten. Gewiss, aber überhaupt nicht selbstverständlich. Als ich in Dagmar Kumbiers Buch über die Arbeit mit dem inneren Team bei Krebserkrankungen bei den Danksagungen las, unser Gesundheitswesen, das mein Leben wertvoll hielt und es mir ermöglicht hat, krank zu sein und gesund zu werden, War ich überrascht? Und dann war ich überrascht, dass ich überrascht war. Ist es doch eine, jedenfalls meine, vielfältige Erfahrung, dass es sich lohnt, zur Ärztin zu gehen, wenn ich ein gesundheitliches Problem habe, dass ich freundlichen Rat in der Apotheke bekomme, dass die benötigten Medikamente tatsächlich meistens vorrätig sind. Und ich habe im Krankenhaus erlebt, dass der Arzt mein Bett im Laufschritt durch den Flur gefahren hat, da es nach einem Schlaganfall auf jede Minute ankommt.
Und doch hört und liest man selten, dass dieses unser Gesundheitssystem dankbar gewürdigt wird. Eher hört man von langen Wartezeiten, unfreundlichen, unsensiblen Abfertigungen, von gewinngierigen Pharmaunternehmen, von mangelnder Hygiene. Stimmt auch alles. Und dieser kritische Blick ist ohne Zweifel wichtig, weil er die Voraussetzung ist für notwendige Reformen. Wenn der kritische Blick aber die Würdigung generell und notorisch erschlägt, dann vergiftet er die öffentlichen Debatten, vermasselt unser Leben, erstickt jede Lebensdankbarkeit im Keime. Vielleicht haben wir ja deswegen zwei Augen bekommen, eines für den würdigenden und eines für den kritischen Blick.
Was aber tun, wenn wir durch die Würdigungsbrille, trotz aller Übung, nichts erkennen können? Oder, um es in der Metapher des inneren Teams auszudrücken, was ist, wenn Bruder oder Schwester Würdigung schwach und stumm bleiben? Wie können wir ihm oder ihr auf die Sprünge helfen? Ein Blick auf Menschen, die eine schwere Krankheit überstanden haben, liefert einen Ansatzpunkt. Zuweilen berichten diese, dass sie ihr Leben nun auf eine intensivere Weise schätzen und genießen, dass diese nun weniger besetzt ist vom kleinmütigen Firlefanz banaler Ärgernisse, sie mehr Freude an den kleinen Dingen finden und mehr vom Gefühl für das Wesentliche erfasst werden.
Ich vermute, dass ihr erlebtes neues Sein kontrastiert wird mit der überstandenen Qual des Erlittenen und Befürchteten. Keine Sollwertschraube nach oben, sondern eine Vergleichsschraube nach unten. Bei dieser Kontrastierung nach unten erscheint der reale Ist-Zustand in einem anderen Licht, kann plötzlich als kleines Himmelreich auf Erden ausgekostet werden. Vielleicht können wir diesen mentalen Prozess, die Kontrastierung des Seins mit dem Gewesenen, mit dem Erlittenen, auch ohne schwere Krankheit und Schicksalsschläge einüben und verwirklichen. Vielleicht auch durch Kontrastierung mit dem, was andere Menschen in der Gegenwart und in der Vergangenheit erleiden müssen und erlitten haben. Lebensfreude und Lebensdankbarkeit sind nicht nur den Umständen geschuldet, sondern auch der Art und Weise, wie wir in die Welt schauen und auf unser Leben.
Fassen wir zusammen. Die Erfüllung vom Typus Delta wird gefördert durch das Innewerden des großen Mysteriums unseres Daseins, durch das Bewusstsein unserer menschlichen Geschöpflichkeit und die Akzeptanz unseres sorgenvollen Menschenschicksals, durch Aufgeschlossenheit für den Zauber des Augenblicks, der um seiner selbst willen erlebt werden kann, und durch eine Würdigungsbrille, mit der wir in die Welt schauen. Vielleicht gelingt es dir, mit dieser Brille einmal auf dich selbst und auf dein Leben zu schauen und dir dabei gewahr zu werden, die Evolution hat Milliarden von Jahren gebraucht und genutzt, um mich in meiner ganzen Einmaligkeit hervorzubringen. Ich bin ein Geschenk des Himmels. Sie hörten den Artikel »Erfülltes Leben – Der Wert des Augenblicks« von Friedemann Schulz von Thun aus der Ausgabe November 2024 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
»Transformieren statt Adaptieren – Wie geht Zukunft?« und »Zusammenarbeit im Unternehmen – Vertrauen braucht Selbstvertrauen.«
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.